Landkreis Gifu-Blessur hat letzte Woche eine zweitägige Gerichtsverhandlung stattgefunden. Ein ehemaliger Verwaltungsrichter wird vorgeworfen, er soll seine Praktikantin vergewaltigt und sexuell genötigt haben. Die mutmaßlichen Straftaten sollen Ende 2021 stattgefunden haben. Aufgrund dieser schwerwiegenden Vorwürfe ist der beschuldigte Richter nicht mehr am Verwaltungsgericht tätig. Er ist Ende 2022, so viel mir ist, von seinem Amt zurückgetreten. Das sei auf keinen Fall als Schuldeingeständnis gesehen. Also es ist zu konstatieren, er war noch über ein Jahr im Amt gewesen. Dass jetzt Richter und Richterinnen über einen Richter zu Urteil sitzen, stellt natürlich mal die Frage nach der hinreichenden Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft. Es konzentriert sich im Kanton Graubünden schon sehr viel auf Chur. Verwaltungsgericht und Staatsanwaltschaft haben nicht per se viel miteinander zu tun. Trotzdem hätte man sich natürlich auch bei so einer Konstellation die Frage stellen sollen und hat sie sicher auch gestellt, ob da nicht ein außerordentlicher Staatsanwalt ermitteln sollte. Ich habe letztens in einem Podcast im Zusammenhang mit dem Wladimir Rosenbaum ist ja die Diskussion gewesen, dass ein Justizirrtum im Kanton Bern passiert ist in einem Mordprozess. Also wir sind da noch vor dem Zweiten Weltkrieg und dort hat die Verteidigung ja ganz bewusst einen Zürcher Anwalt beizogen. Und zwar darum, weil der natürlich dann beruflich für die Zukunft nicht vom Wohlwollen von der Justiz abhängig war. Mithin der Berner Justiz alle Schande können sagen. Das war, glaube ich, die Überlegung dahinter gewesen. Und in dem Fall ist es natürlich auch so, wenn du als Staatsanwaltschaft gegen einen Bündnerrichter vorgehen musst, sehr schwierig. Und jetzt ist natürlich auch die Frage beim Regionalgericht Blessur, ist das hier reichend unabhängig? Wäre es auch da nicht gescheiter gewesen, einen anderen Weg zu finden? Jetzt die Frage nach der richterlichen Unabhängigkeit. Warum komme ich überhaupt auf das zu sprechen? Der Grund liegt in einem Artikel vom Tagi. Und zwar ist die Berichterstattung nach dem ersten Prozesstag. Der Christian Zürcher hat den Artikel geschrieben mit dem Titel «Wie eine Richterin einen Richter arg in Bedrängnis bringt». Die Unterheadline ist «Ein Bündner Jurist wird der Vergewaltigung einer Praktikantin beschuldigt. Er bestreitet die Vorwürfe in einem denkwürdigen Prozess und gesteht zugleich einen grossen Fehler ein». Also ein denkwürdiger Prozess. Warum denkwürdig? Im Artikel ist dann zu lesen, ich zitiere, «Einen denkwürdigen Moment erlebt der Prozess, als einer der Richter gegenüber dem Opfer bemerkte, dass sie nicht unkräftig gebaut sei. Wenn sie die Beine zusammenpresse, dürfte es aufgrund seiner Erfahrung schwierig sein, in sie einzudringen. Fragend schaute sie ihn an und sagte, dass es aber geschehen sei.» Ich schließe aus der Vorbemerkung, dass das ein denkwürdiger Moment ist, dass der Christian Zürcher, also der Journalist, relativ geschockt war, als er das so vernommen hat. Man stellt sich natürlich dann gerade auch sofort die Frage, von was für einer eigenen Erfahrung redet er da. Das hat Tanna aufgeschreckt und hat auf LinkedIn wie folgt gepostet. «Heute bin ich fassungslos. Als Frau, Schweizerin und Juristin fühle ich mich besonders verpflichtet, diesen Artikel zu teilen. Eine 24-jährige Gerichtspraktikantin in Graubünden soll von ihrem Chef, einem Richter, mehrfach sexuell belästigt und vergewaltigt worden sein. Vor ihrer Anwaltsprüfung bedroht er sie dann per Post. Er soll sie bedroht haben, dass er dafür Sorge werde, dass sie durch die Anwaltsprüfung geht. Gestern war der erste Prozesstag gegen den Angeklagten. Laut einem anwesenden Journalisten des Tagesanzeigers erlebte der Prozess einen denkwürdigen Moment, als einer der Richter gegenüber dem Opfer bemerkte, dass sie nicht unkräftig gebaut sei. Wenn sie die Beine zusammenpresse, dürfte es aufgrund seiner Erfahrung schwierig sein, in sie einzudringen. Wie kann ein Richter gegenüber dem Opfer eine so unverschämte Aussage machen? Warum suggeriert er, die Frau hätte es vielleicht gewollt, hätte sie doch die Beine zusammenpressen können? Diese Aussage ist nicht nur unverschämt, sondern auch wissenschaftlich falsch und rechtlich irrelevant. Ich bin gespannt, wie sich das Regionalgericht Blessur dazu äußern wird. Grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage, eben, wir haben da nur eine Sekundärquelle. Ist das die Äußerung tatsächlich so gefallen und in welchem Kontext? Komisch mutet einem an, dass es eine Bemerkung sein soll. Also Richter machen eigentlich in der Befragung von der beschuldigten Person und auch von dem Opfer sicher keine Bemerkungen. Und speziell ist auch, dass man dann mit Bezug auf eigene Erfahrung eine Frage stellt. Also die Frage lässt irgendwie zu erkennen, dass die fragende Person allenfalls Komplexität von solchen Gewalttaten verkennt. Also es gibt da verschiedene Umstände, die eben dazu führen, dass Opfer keinen Widerstand leisten. Und eben die Frage ist, wie es auch Tanner schreibt, lässt ein bisschen darauf vermuten, dass dann auf einmal noch ein Opfer auf der Anklagebank sitzt. Also unabhängig, wie sich ein Opfer verhaltet oder welche Massnahmen es ergreift, das ist gar nicht wesentlich im Rahmen der Schuldfrage. Damit wollte ich jetzt natürlich gar nicht sagen, wie es im konkreten Fall war, sondern für das ist ja die Gerichtsverhandlung da, um das jetzt ganz seriös feststellen. Die Frage lässt einfach von dem Gericht, wenn sie denn so gefallen ist, einen sehr schalen Beigeschmack zurück. Jetzt haben wir noch eine zweite Zeitung, nämlich den Blick, und die tut live tickern. Ich habe dann einmal nachgeschaut, wie der Blick die entsprechende Passage wiedergibt. Dort hat man 31.10.2024, 11.50 Uhr, intime Nachfrage der Richterin ist der Claim. Dann steht, die Richterin will jetzt ganz genau wissen, wie oft der Beschuldigte in sie eingedrungen war. Dann kommen da gewisse Details zu dieser Frage. Dann wird das Opfer damit konfrontiert, dass der Beschuldigte bestreitet die Tat, sagt die Richterin. Ich weiß, dass er das bestreitet und ich weiß, dass das eine Lüge ist, sagt die Praktikantin. Und dann die Richterin fragt, ob die junge Frau nicht Beine hätte zusammenpressen können, damit er das nicht tun könne. Die Praktikantin sagt, diese Frage könne sie nicht beantworten, es ist einfach passiert. Die Praktikantin habe sich während der Teilen der Tat außerhalb ihres Körpers gefühlt. Die Richterin möchte weitere Details dazu hören, es war ein kompletter Kontrollverlust. Ich fühlte mich, als würde ich dieser Situation zuschauen. Als wäre ich nebenan bei der Wanduhr gestanden. Es ist schwierig zu beschreiben. Also wenn man nach dem Blick geht, ist nicht von einer persönlichen Erfahrung zu reden. Und die Frage, erscheint nach Blick auch nach einer Frage, erscheint dann durchaus je nach Aussage in der Untersuchung als legitim. Man konfrontiert das Opfer mit der Aussage vom Beschuldigten und möchte hören, wie sie sich dazu stellt. Je nach Medienberichterstattung haben wir jetzt aber einmal eine Richterin, die Frage stellt, einmal einen Richter, einmal ist es noch mit einer persönlichen Bemerkung, einmal wird die Bemerkung gar nicht erwähnt. Also habe ich beim Christian Zürcher, einem Journalist vom Tagi, nachgefragt und er hat dann mitgeteilt, die Frage wurde von einem der beiden männlichen anwesenden Richtern auf Papier aufgeschrieben, worauf sie von der leitenden Richterin, also der Vorsitzenden, der Privatklägerin vorgelesen wurde. Es war eine Mischung aus Bemerkung und Frage. So trennscharf war es nicht. Der Wortlaut war, wie im Artikel, festgehalten. Es bleibt also ein bisschen der Eindruck, oder die Frage scheint zu implizieren, dass die Verantwortung für die Verhinderung von einer Vergewaltigung beim Opfer liegen soll. Das ist ein bisschen speziell, weil statt das Verhalten vom Opfer zu bewerten, sollte der Fokus auf dem Tatbestand liegen. Die zentrale Frage ist, hat das Opfer signalisiert, dass kein Einverständnis vorliegt. Und die strafrechtliche Relevanz von dieser Frage vom Einverständnis ist nicht davon abhängig, wie die betroffene Person, also das Opfer, in der Extremsituation reagiert hat. Zu dieser Frage äußert sich dann auch die Verteidigung. Die Verteidigung hat gemäss Blick geführt, die junge Frau hätte laut und klar sagen müssen, dass sie das nicht wolle, so der Anwalt. Manuel, nein, reicht halt nicht. Die Praktikantin habe ihre Willensäußerung zu wenig klar gemacht. Sie hätte mehr oder weniger explodieren müssen, ihn wegstoßen und aus dem Büro stürmen sollen. Eine entschiedene Abwehr habe es nicht gegeben und eine laute, fast schreiende Äußerung ihres Unbehagens wäre angebracht gewesen. Das habe sie aber nicht gemacht, sagt der Anwalt. Also, ich glaube, sind wir uns alle einig, nein ist es nein. Und auch das Argument ist auch wieder eine problematische Täter-Opfer-Umkehrung und die Verantwortung, ob jetzt da ein Einverständnis vorliegt für die sexuelle Interaktion, liegt ja sicher beim potenziellen Täter und nicht im vermeintlichen Fehlverhalten vom Opfer. Jetzt stellen wir uns vor, man sitzt als Anwalt dort drin, als Vertreter von der Geschädigten, vom Opfer, und man wird vom Gericht konfrontiert mit so einer Frage. Und wir gehen einmal davon aus, dass die Frage so gefallen ist mit dieser Bemerkung von Seite vom Tagi. Also zumindest im Plädoyer nachher oder im mündlichen Zweitvortrag müssen wir eigentlich die Frage dann aufgreifen, was ja vielleicht auch passiert ist, und der Richterschaft klar machen, was man damit für einen Eindruck vermittelt hat. Und falls der Eindruck stimmen würde, dass das völlig von falschen Prämissen ausgeht. Allenfalls hätte man auch gerade im Moment aufstehen sollen. Weil wenn es so war, wie der Tagi schreibt, das muss ja ein Raunen durch den Saal gegangen sein bei den Medienvertretern. Also hätte man müssen aufstehen, sagen, wie sehr einem die Frage überrascht, darauf hinweisen, dass es nicht konkrete Verteidigungshandlungen vom Opfer braucht. Ich hätte auch die Frage aufgeworfen, ist das wirklich eine typische Verhaltensweise, wenn man vergewaltigt wird, dass man beide zusammendrückt? Wenn es ja so wäre, gäbe es ja gar keine Vergewaltigungen. Das Gesetz fordert allein eine deutliche Ablehnung, die für die Potenzialitäten erkennbar sein muss. Das müssen wir dann als geschädigten Vertreter sagen, das ist klar von unserer Klientin so signalisiert worden. Und jetzt hier der Versuch, die Schuld und die Verantwortung auf sie zu übertragen, verkennt, worüber man heute zu Gericht sitzt. Und eben, wir haben es ja gesehen, die Verteidigung bläst ins gleiche Horn. Allenfalls bei einem Richter trifft man dann da einen Nerv, wenn das stimmt, wie es im Tagi steht. Und umso deutlicher scheint es dann nötig, dass man diesen Punkt sicher anspricht. Wie sagt der Wladimir Rosenbaum so schön, Vorurteile lassen sich nicht vermeiden, aber man muss sich bewusst sein, dass man Vorurteile hat, bevor man zum Urteilsspruch gelangt. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Und jetzt schnapp dir doch einen Kaffee, einen verdammt guten Kaffee, wie der Agent Cooper sagen würde, und viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.